Kennt ihr das? Es ist ganz oft in Filmen, da gibt es eine feierliche Testamentseröffnung. Da sitzen Menschen beisammen, ja, die haben jetzt gehört, die sollen etwas erben. Und ich finde, das verrät wahnsinnig viel über Menschen, so eine Situation. Und manchmal ist der was vererbt, richtig schräg drauf. Ich habe euch mal so ein paar Beispiele mitgebracht. 1955 hat ein italienischer Schauspieler einem Theater sein ganzes Geld vermacht, unter der Bedingung, dass sein Schädel beim Hamlet den Totenschädel spielen darf. Andere, hört man mal wieder, die vererben an ihre Katze oder an ihren Hunden Vermögen. Da hat in den USA mal ein Hund namens Trouble sage und schreibe 8 Millionen Dollar geerbt. Manchmal sind aber auch die ein bisschen schräg drauf, die was erben. Die Tochter und die Großnichte, die erben das ganze Vermögen, was da ist. Und der Sohn, der erbt nur die Briefmarkensammlung. Und der Sohn, er hasst Briefmarken. Und schon bricht so ein kleiner Krieg aus. Wer bekommt das Häuschen von der Oma? Warum kriege ich gefühlt so wenig? Warum kriegt der andere gefühlt so viel? Erlebt man manchmal als Pfarrer auch, was da für Streitigkeiten innerhalb von Familien passieren können, wenn es um das Thema Erbe geht. Und in der Bibel, da gibt es eine Stelle, da wird uns auch von einer, ja man kann sagen, Testamentseröffnung berichtet. Da waren die 12 Stämme Israels, die waren 40 Jahre in der Wüste unterwegs, waren dann im versprochenen Land in Israel angekommen. Und dann gibt es da so eine Szene, da wird sozusagen das Testament eröffnet, da wird das Erbe verteilt. Und 11 Stämme, die werden nacheinander aufgerufen, die bekommen alle dort im Stückchen Land zugewiesen, das sie bebauen dürfen. Dann kommt der 12. Stamm. Man denkt bis dahin, alles läuft normal. Nur beim 12. Stamm, das ist die Familie von Jakobs Sohn Levi, da heißt es auf einmal, du bekommst kein Land als Erbe, weil du erbst Gott. Wie war die Reaktion? Es wird kein Erbschaftskrieg ausgerufen, sondern diese Familie von Levi, die jubelt. Wir erben Gott. Wir dürfen den Dienst im Tempel tun, ganz unmittelbar in Gottes Nähe sein. Merkt ihr, vielleicht klingt das in unseren Ohren ein bisschen seltsam. Mal Hand aufs Herz. Stellt euch mal vor, ihr hättet einen besonderen Traum, sei es da, da wäre eine Testamentseröffnung und dann heißt es, du erbst Gott. Du erbst nicht das Land, nicht das Haus, du erbst nicht das Vermögen, du erbst nicht den Mercedes in der Garage, du erbst nicht die Dauerkarte für Eintracht Frankfurt, du erbst nicht das Ferienhaus in der Karibik, du erbst Gott, nur Gott. Was wird dir durch den Kopf gehen, wenn du das hören würdest? Du erbst nur Gott. Ich möchte euch heute Morgen den vorgeschlagenen Predigttext, also wirklich den ganz offiziellen Text, über den an diesem Sonntag gepredigt werden soll, den möchte ich euch vorlesen. Und der ist ein altes Gebet, eigentlich genauer gesagt, er ist ein altes Lobpreislied, wo man nicht mehr so genau weiß, wie es gesungen wurde, wo die Noten nicht überliefert sind. Und das wurde vom großen König David damals verfasst. Und trotz seines Reichtums, trotz seines Erfolges, da stellt er auch fest, mein Besitz und mein Erbe ist der Herr selbst. Ein schönes Erbteil hast du mir gegeben. Ich lese den 16. Psalm. Ein Lehrpsalm Davids. Bewahre mich, Gott, denn bei dir finde ich Zuflucht. Ich sage zum Herrn, du bist mein Herr. Nur bei dir finde ich mein ganzes Glück. Ich freue mich über alle, die zu Gottes heiligen Volk gehören. An ihnen zeigt sich Gottes Herrlichkeit. Die sich aber vor einem anderen Gott niederwerfen, bereiten sich selbst zahlreiche Schmerzen. Mit ihren Opfern, dem Blut, das sie ihrem Gott darbringen, will ich nichts zu tun haben. Die Namen ihrer Götzen will ich nicht in den Mund nehmen. Mein Besitz und mein Erbe ist der Herr selbst. Ja, du teilst mir zu, was ich suche. Was du mir für mein Leben geschenkt hast, ist wie ein fruchtbares Stück Land, das mich glücklich macht. Ja, ein schönes Erbteil hast du mir gegeben. Ich preise den Herrn, weil er mich beraten hat. Selbst nachts weist mein Gewissen mich zurecht. Ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er mir zur Seite steht, werde ich nicht zu Fall kommen. Deshalb ist mein Herz voll Freude und ich kann aus tiefster Seele jubeln. Auch mein Körper ruht in Sicherheit. Meine Seele wirst du nicht dem Totenreich überlassen. Mich, deinen treuen Diener, wirst du vor dem Grab verschonen. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle, ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Vielleicht habt ihr euch gewundert, warum ich euch vom Testament, vom Erbe erzählt habe. Ich weiß nicht, wie du zum Glauben stehst. Vielleicht bist du skeptisch gegenüber dem Glauben. Vielleicht denkst du dir, das ist ja fromm abgedreht, was der da vorne sagt. Vielleicht bist du aber auch nach der Suche nach dem Glauben und fragst dich, ja, will ich das denn wirklich? Vielleicht bist du schon lange dabei, arbeitest in der Gemeinde mit und denkst dir, was, so radikal? Und in der Tat spricht hier der Glaube sein Innerstes aus in diesem Psalm. Only Gott. Gott allein. Wenn ich dich nur habe, dann frage ich nicht nach Himmel und Erde. Was ist das nur, dass Menschen so ergriffen sind, dass ihnen Gott nicht nur die schönste Nebensache der Seele wird, sondern dass er Mittelpunkt ihres Lebens ist? Was ist das nur, dass sie nicht nur was von Gott haben wollen? Menschen, die wollen immer wieder so viel von Gott haben. Also nicht nur was von ihm haben wollen, wie gute Gaben, Schutz vor Unfallen, gedeckten Tisch, Frieden in der Welt oder eine Versicherung für das Leben nach dem Tod. Was ist das, dass sie nichts von Gott haben wollen, sondern dass sie Gott selbst haben wollen? Wie kommt es, dass Menschen Gott tatsächlich nicht nur glauben, fürchten, gehorchen oder anflehen, sondern diesen Gott wirklich von ganzem Herzen lieben? Ich glaube, David, der Beter von diesem wunderbaren 16. Psalm, der schenkt uns eine ganze Reihe Antworten darauf, warum eigentlich Gott? Und die erste Antwort, die er uns schenkt, es ist pure Freude, zu Gott zu gehören. Deshalb ist mein Herz voll Freude und ich kann aus tiefster Seele jubeln. Gott ist pure Freude. Luther, die alte Übersetzung, die übersetzt das mit so einem alten Wort, das bei uns fast gar nicht mehr vorkommt. Und das heißt Wonne. Kennt ihr das noch? Pure Wonne. Und Wonne ist eigentlich noch viel mehr als Freude. Das ist ein Lebensgefühl, eingetaucht, gebadet in Frohsinn. Das ist so ein ganz tiefes Wohlergehen. Man sagt ja auch, der Wonnemonat Mai, weil es da wieder warm wird, weil alles wieder grün wird. Der lässt die Seele aufatmen nach Herbst und Winter. Und David sagt jetzt hier, Gott, der ist pure Wonne. Der ist sozusagen der vollkommene Mai. Der ist kein herzloser Gerichtsvollzieher. Der ist kein fernes, höchstes Wesen. Der ist kein religiöser Gedanke. Der ist kein Tyrann, der kontrolliert, dass du seine Gebote genau einhältst. David sagt, Gott ist Freude pur, Wonne, untrübbare Freude. Und warum? Weil wir seine Idee sind. Weil er alles in uns investiert. Weil er uns wunderbare Gaben gibt. Gott kennen, das bedeutet zu wissen, ich bin erkannt. Bis in die letzte Tiefe meines Innerns hinein kennt mich Gott. Ich bin dauerhaft, unzerstörbar von diesem Gott geliebt. Und Jesus Christus, sein Sohn, das ist der Beweis dafür. Nichts, überhaupt nichts war ihm zu teuer. Ihn hat er hingegeben, damit wir alles haben. Er hat nichts zurückgehalten. Und wenn alles zerbricht, zerbröselt, er ist immer noch da. Antwort 2, warum eigentlich Gott? Er ist Halt und Hilfe. Halt, Hilfe in Situationen, wo es mal schwierig wird. Und wenn ihr euch erinnert, David, der beginnt sein Gebet mit den Worten, bewahre mich Gott, denn bei dir finde ich Zuflucht. Also man muss sich das so vorstellen, ja, oder nicht vorstellen. David, der betet diesen Psalm nicht mit 3 Pina Colada an der Strandbar beim Sonnenuntergang. Es geht ihm nicht gut, als er das betet. Er hat Angst, fürchtet sich, ist offenbar gerade in Gefahr. Und an wen soll er sich wenden? Was ist das Fundament, das ihn trägt? Und es ist ganz wichtig zu sehen, die Liebe Gottes, die Liebe zu Gott, die bringen nicht automatisch ein sorgenfreies Leben mit sich. Der Psalm stammt von David, vom großen König Israels. Aber auch David, der hat ganz viele Brüche in seinem Leben. Er ist ein Ehebrecher, er ist ein Mörder. Zu seinen Kindern hat er nicht ein allzu gutes Verhältnis. David hat viele Brüche in seinem Leben. Und was trägt David? Und er sagt, nur Gott. Nur er ist mein Erbteil, nur seine Rechte, das ist Ausdruck für seine Stärke, weil die meisten sind ja Rechtshänder, nur seine Rechte, die bringt Hilfe. Damit ist er für mich da. Nur mit ihm behalte ich Hoffnung, dass es noch gut werden kann. Mit mir und meinem Werk, mit meinen Kindern und mit meinem Land. Warum eigentlich Gott? Antwort 3, es gibt keine Alternativen. Weil die Welt, die gaukelt das uns immer wieder vor, die gaukelt das uns vor, es würde für Gott Alternativen geben. Da gibt's andere höchste Werte, da gibt's mächtige Ideen, religiöse Angebote, die viel versprechen und am Ende aber nichts halten. Und die Bibel, die nennt das Ganze mit einem alten Wort Götzen. Die versprechen viel und die halten gar nichts. David Foster Wallace, ein amerikanischer Schriftsteller, der hat mal gesagt, wir alle beten an. Wir haben nur die Wahl, wen oder was wir anbeten. Wir alle beten an, wir rennen hinter denen her, die uns ein gutes Leben versprechen. Der Beter sagt, David sagt, das bringt nur zahlreiche Schmerzen mit sich. Oder Luther übersetzt wieder ein altes Wort, das bringt Herzensleid mit sich, also tiefer Schmerz, Bedauern, Enttäuschung. Was wurde uns nicht alles versprochen, wenn wir nur die richtigen Opfer in unserem Leben bringen? Dem Geld und der Macht, die Leistung in der Schule. Es kriegt man eingetrichtert, opfere und du wirst leben. Zahlreiche Schmerzen bringt es. Nur Gott, sagt David, der hat mich noch nie enttäuscht. Der war da, der hat mich gehalten, der hat mir Hoffnung, der hat mir Kraft gegeben, hat mir gezeigt, dass die Welt so wie sie ist und wie er die Macht hat über jeden Menschen, weil er will, dass diese Welt heil werden kann. Weil dieser Gott kein Opfer verlangt, sondern weil er bereit war, sich selbst als Opfer darzubringen, am Kreuz als Jesus Christus. Mein Besitz und mein Erbe ist der Herr. Und noch eine vierte und letzte Antwort. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Und das sage ich heute ganz bewusst mit einem Blick auf euch, liebe Konfis. Kinder, die werden älter, die werden zu Jugendlichen und irgendwann werden sie Erwachsene. Irgendwann, da sollt ihr euer eigenes Leben führen und da sollt ihr eure eigenen Entscheidungen treffen. Und ich kann euch was sagen, das Leben ist richtig schön, aber das ist auch schwierig und manchmal gefährlich. Und woher bekommt man einen Kompass, um in dieser komplizierten Welt den Durchblick zu behalten? Also wie entwickelt man sagen für sich sowas wie ein GPS für das Leben? Du zeigst mir den Weg zum Leben, sagt David hier. Du berätst mich, wenn ich grüble und nachdenke, dann ist dein Rat meine Orientierung. Das ist ein lebendiges Geschehen. Vielmehr will Gott mit seinem Wort und mit seinem Heiligen Geist in uns ausrichten, dass wir den Weg zum Leben finden. Dazu hat er uns die Bibel gegeben als sein unfehlbares Wort. Gibt uns seinen Heiligen Geist. Und die Entscheidung, die nimmt Gott keinem von uns ab. Egal wie jung oder alt, du kannst diese Entscheidung treffen, aber jede Entscheidung, auch eine Entscheidung nicht zu treffen, das hat Konsequenzen. Freude und ungetrübtes Glück, Bewahrung vor Herzensleid, die Entscheidung für Jesus Christus, die ist eine, die jeder von uns selbst treffen muss. Und ich wünsche euch, dass ihr das in eurem Konfi-Jahr kennenlernt, dass Gott bei euch ist, in allen Lebenssituationen und dass ihr am Ende diese Entscheidung für Gott treffen werdet und dieses untrübbare Glück erlebt. Seid ihr gut drauf? Ja! Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. So, jetzt.